Dreierkette, VBA, Fußballtalk ist wieder da. Dreierkette, VBA.
Moin und herzlich willkommen, Dreierkette VBH, Folge 113. Ihr seid wieder goldrichtig gelandet bei eurem Fußball-Podcast des Vertrauens für geballte Fußballexpertise und, nee, Stammtischexpertise. Und ach jetzt, mein Gott, ich krieg's halt nicht jede Woche hin. Es ist auch gar nicht so einfach. Ich überlege mir den Satz nämlich immer gar nicht, sondern der kommt mir dann einfach so in dem Moment. Und entweder es klappt halt oder es klappt nicht. Diese Woche hat's nicht geklappt. Was diese Woche klappt, ist, dass ich das Mikro, um zu Brian zu gelangen, gar nicht mal so weit reichen muss. Normalerweise geht's von Berlin bis nach ganz weit runter Süddeutschland, Konstanz. Diesmal reiche ich es aus Baden-Baden in den Süden von Baden, und zwar einmal nach Konstanz. Brian, wie geht's dir?
Gut, ich freue mich, dass du es ins Ländle geschafft hast, nach Baden-Württemberg, besser gesagt in den Ursprungsort von unserem schönen Bundesland Baden. Freue ich mich, und ja, du siehst auch direkt nochmal besser aus, wenn du da bist. Also das wesensverändernde Züge trägst du hier, und ja, ist ganz lustig, weil irgendwie habe ich jetzt in den letzten Tagen zwei Leute kennengelernt, beziehungsweise eine Person ist meine Freundin, die sich gerade auch in der Region befinden. Also in Karlsruhe und Baden-Baden. Deswegen, ich habe irgendwie gerade so einen Baden-Baden-Bezug. Und das ist ja eigentlich irgendwie eine bisschen komische Stadt, muss man ehrlicherweise sagen. Aber
woher kommt das jetzt? Du musst aufpassen, wir haben den ein oder anderen Hörer in Baden-Baden sitzen.
Ja, es ist nicht negativ, aber es ist irgendwie so ein bisschen so eine Stadt, die sehr viele Klischees mit sich rumträgt, sage ich jetzt mal. Diplomatisch formuliert.
Das stimmt. Und die Klischees erfüllt es auch gut und gerne mal, aber trotzdem, es gibt immer was zu gucken und immer was zu schmunzeln. So viel kann man sagen.
Sehr gut.
Nehmen wir den zweiten Mann hier ins Boot, der gebürtig, ursprünglich, familiär bedingt gar nicht so weit weg von hierher kommt. Der Mann, dessen Vorfahren aus Sasbach kommen. Ich grüße dich, Hannes.
Sali Jungs, freut mich, dass ihr beide im schönsten Bundesland Deutschlands euch gerade aufhält. Und ja, tatsächlich, familiär bedingt habe ich eine Connection zu Baden-Baden. Ich war auch, ich würde sagen, des Öfteren da. Aber bei mir regnet es immer. Also ich muss Baden-Baden mal eine Chance geben, wenn die Sonne scheint. Weil das ist ein Satz, den ich mal von unserem lieben Noah gelernt habe. Man sollte keine Stadt judgen, wenn es da regnet. Also Walle, du und ich müssen auch irgendwann mal zusammen nach New York zurück. Weil du kennst ja diese Stadt tatsächlich nur im strömenden Regen. So ein bisschen wie ich Baden-Baden. Ich war im Sommer da, ich war im Winter da, ich war im Herbst da. Es schifft einfach immer. Freut mich aber sehr, dass du da bist und die schöne Luft genießen kannst, die das Badener Land mit sich bringt.
Es ist wirklich eine schöne Luft, und es geht mir auch jedes Mal so, oder es geht mir auch so, wenn ich bei mir zu Hause bin im schönen Ulm, also im noch schöneren Teil Baden-Württembergs. Es macht was mit einem, wirklich dieses Moloch Berlin, diese graue Ecke, diese dreckige Luft, wirklich diese ständige Lärmüberlastung, das macht was mit einem. Und dann kommst du in dieses ruhige, ich schaue gerade hier in den grünen Schwarzwald hinein, und es tut der Seele einfach gut, sage ich euch. Es tut der Seele gut, und jedes Mal frage ich mich, warum genau wohne ich in der Großstadt?
Ich verstehe deinen Punkt, aber sehr gut, dass du das mit der Großstadt erwähnst, weil daran kann ich anknüpfen. Ich habe mich in meinen Kiez verliebt. Ich weiß nicht, ob ihr alle euch mit Kieze auskennt in Berlin, wahrscheinlich die meisten, aber viele auch nicht. Kieze sind ja diese Stadtteile in Berlin, und ich wohne im coolsten, im Gräfe-Kiez. Und ich muss sagen, meine Straße ist ein perfektes Beispiel dafür, warum man Großstädte halt so einfach lieben kann. Ich habe zwei indische Restaurants, drei Italiener, zwei Eisdielen, einen Griechen, einen Äthiopianer. Das ist einfach dieser Flair, den die Großstadt mit sich bringt, und natürlich auch jetzt wir als sportbegeisterte Menschen, zum Beispiel der Berliner Marathon war vor weniger als 24 Stunden direkt vor meiner Haustür. Also ich musste 150 Meter laufen und schon war die Marathonstrecke, und so Sachen erlebst du halt im schönen Badener Land, je nachdem, wo du wohnst, halt nicht.
Aber man muss schon auch sagen, dass dein Kiez, deine Wohnung jetzt da, wo du gewohnt hast, schon auch mit Abstand oder eines mit der schönsten Kieze in Berlin ist. Also du, in der Regel triffst du es nicht ganz so toll.
Das stimmt auch.
Aber ja, da hast du absolut recht. Es hat natürlich auch viel Vorzeuge in großen Städten zu leben. Ich habe irgendwie das Gefühl, diese Diskussion führe ich eigentlich einmal die Woche. Also
ja, alle.
Ich glaube, fast mit jedem neuen Menschen, den ich kennenlerne, führe ich diese Diskussion.
Man führt sie einmal die Woche und zweimal die Woche mit sich selbst.
Eine Frage, Walle, glänzt bei dir Noah auch so? Oder ist es nur meine Kamera?
Ja, das ist Noah, ist heute irgendwie erstrahlt von einem Heiligenschein. Ich weiß nicht, ob das der siegreiche SC das Wochenende mit sich bringt. Oder, also Noah, du bist heute besonders strahlend für uns.
Ja, die Lichttechnik hat bei mir zu Hause neue Lichter eingerichtet. Ich bin ja nicht alleine Podcaster, wir sind nicht alleine Podcaster. Bei uns ist ja ein Team dahinter, sag ich jetzt mal, bei jedem von uns. Da gibt's die Tontechnik, da gibt's die Lichttechnik. Das ist alles, bei mir sieht es folgendermaßen aus. Kurz um 5 gehe ich in mein Zimmer, mach einfach nur, setz mich hin und ich halte ja auch nicht mein Mikro, da sitzt jemand, der hält mir mein Mikro. Also das ist ja alles, ich habe ja hier totale Unterstützung und die haben jetzt eben, meine lieben Freunde hier, haben das Licht neu eingestellt. Sorry, ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt gerade so...
Brian, das ist ja auch gut, dass du mal Einblicke hinter die Kulissen von einem Fußball-Podcast lieferst. Ja. Nichtsdestotrotz, Hannes und ich behalten uns das vor, das immer noch selber zu machen. Also ich möchte es mal klarstellen, das ist nicht nur Noah, der mit der 100. Folge gewisse Attitüden entwickelt hat.
Mhm. Ja, die Leute, die habe ich mir im Fargo angelacht. Die sind dann einfach mitgekommen nach Konstanz, egal was.
Wunderbar. Also, nachdem wir jetzt auch wissen, wie Brian Podcast aufnimmt, würde ich sagen, ist genug das Geplänkel. Reden wir mal über Fußball. Ja, es war wieder soweit. Champions League hat angefangen. Der erste Champions League-Spieltag ist vollbracht. An 3 Tagen, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, wurde in der europäischen Spitzenklasse Fußball gespielt und direkt mit 4 deutschen Repräsentanten. Wir haben einmal die Bayern, wir haben die Doofen aus Dortmund und wir haben Frankfurt und Leverkusen und es gibt auf jeden Fall viel zu besprechen, aber ich glaube, das besprechenswerteste Spiel lief auf jeden Fall am Donnerstagabend, Frankfurt gegen Gala. Was sagt ihr, was euer Eindruck? Es war ja dann doch relativ eindeutig.
An erster Stelle, Walle, danke dir für die Doofen aus Dortmund. Ich weiß nur, wie viele Leute, die uns gerne und oft zuhören, so ein bisschen innerlich dann austicken, wenn du als Schalke-Fan immer gegen dich schießt. Aber ganz kurz zu Gala, viel zu sagen gibt's eigentlich nicht. Gala wird ja in den deutschen Medien ein bisschen verkörpert durch diesen Abdu, den TikToker-Influencer, der komplett durchdreht, jedes Mal, wenn es darum geht, zu beschreiben, wie stark Gala ist. Ich muss auch sagen, Gala hat an sich ein starkes Team. Sané und Gündogan sind ja auf dem Papier 2 Weltklasse-Spieler mal gewesen oder können es noch mal werden. Osimhen haben sie auch, der war zwar verletzt, aber also die Spielerklasse haben sie. Aber dass sie dann so bodenlos auseinandergenommen werden, ist schon stark. Klar, 3 Eigentore, damit kann niemand rechnen. Ich glaube, es war ein sehr humblinger Abend für die Leute aus Istanbul und vor allem auch für die Fans, weil ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Am Ende haben die Frankfurt-Fans es auch noch geschafft, Jacken von den Gala-Ultras zu klauen aus dem Block, in ihren Block zu tragen und sich dann über die lustig zu machen. Da hat Abdu auch ein ganz geiles Reaction-Video gemacht. Also es war in jeder Hinsicht einfach ein demütiger Abend für Gala Istanbul.
Witzig, das habe ich gar nicht mitbekommen mit den Jacken.
Ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe nach der Niederlage direkt bin ich auf Instagram auch zu Abdu gegangen. Schande über mich. Aber der hat es wirklich geschafft, das mit dem Ragebait, dass man den das sich dann gönnt. So. Ja. Aber ich finde auch, also die haben auch ein bisschen, sag ich mal, die Messlatte hochgelegt und es war auch irgendwie so ein bisschen absehbar, dass das irgendwie backfired. Dass es natürlich so einen Einstand gibt, ist natürlich schon auch sehr lustig. Allerdings muss man jetzt mal wirklich sagen, wenn man jetzt mal auf die Stats schaut, ist, dass dieser Sieg in der Höhe doch etwas zu hoch ausgefallen ist. Klar, Frankfurt gewinnt es verdient, aber Gala hatte ja auch schon Chancen zum 2-0 und ich sag mal, die beiden Tore dann kurz vor der Halbzeit sind natürlich auch ein bisschen Pech. Ich glaube, dass Gala sich da ehrlich gesagt auch ein bisschen fangen wird und in den nächsten Spielen auf jeden Fall performen wird. Und dann sehen wir Gala auch als Champions League-Sieger, ist ja klar. Man muss immer tief fallen, wenn man auch wieder aufsteigen will. Das ist immer so ein bisschen das Ding bei mir. Sowas glaube ich.
Brian gesprochen wie ein Löwe. Ich glaube, dass tatsächlich bin ich ein Stück weit sogar bei dir, Brian. Also das war ja wirklich so die Anfangsphase, hat ja viel vermuten lassen, aber mit Sicherheit kein so eindeutiges Ergebnis für die Eintracht. Zumal es ja doch die Situation gab, wo zuerst ein Elfmeter gepfiffen wurde und das doch einen Freistoß gab, da war ich mir gar nicht so eindeutig sicher, ob das jetzt wirklich ein Freistoß ist und kein Elfmeter. Also das, wenn er da einen Elfmeter gibt und der trifft auch noch, dann steht es 2-0 und dann steht das Spiel schon mal auf einem ganz anderen Blatt. Und dann hast du teilweise auch hier wirkliche Kacktore. Also das sind das Tor von Doan, das war ja auch ein Kacktor. Das war einfach nur eine Defensivschwäche zum Beispiel. Dementsprechend.
Sorry, dass ich unterbreche, aber das sehe ich gar nicht so. Das war stark.
Das war doch Also vielleicht verwechsel ich es auch, aber das war doch einfach ein eindeutiger Defensivfehler.
Ja, aber auch
im Spielaufbau. Aber auch smart
ausgenutzt. Also ich würde es gar nicht.
Ja, aber der Ball geht dann auch nur rein, weil er brutal abgefälscht
ja,
war.
Ja, aber also ich würde Doan ein bisschen mehr Credit geben und ich meine, das Tor von Usun wäre ja absolut krass. Dementsprechend, das war nicht nur Pech für Galla, sondern auch ein bisschen tun und können von der ESG. SGE, Gott im Himmel.
Man muss noch dazu sagen, ich habe nochmal gerade geschaut, was die nächsten Spiele für Galla sind. Das nächste Spiel ist gegen Liverpool. Also da ist eigentlich eine Niederlage auch schon mal eingeplant.
Nein, auf keinen Fall. Sorry, nein. Nein, es kann sein, dass Galla gegen Liverpool gewinnt. Hallo, was geht? Ja. Liverpool hat bisher kein gutes Spiel gespielt.
Herzlich willkommen im Podcast Dreierkette VBH.
In dieser ganzen Saison hat Liverpool bisher kein gutes Spiel gemacht. Dementsprechend gehe ich gar nicht davon aus, dass es so einfach wird für die.
Ganz kurz, Walle, wie wär's denn eigentlich? Du hast doch eine, ich will jetzt nicht spoilern, aber lad dir doch Abdu einen in den Podcast. Das wäre doch mal vielleicht eine ganz interessante Combination.
Das wäre eine richtig gute Kombination. Kurz, besser als mit Hannes.
Bisschen off-topic. Ich hab seit gestern eine neue Mitbewohnerin. Nee, seit Samstag. Und die ist Fenerbahce-Fan. Ist aus der Türkei?
Nein. Wow. Und,
ja, finde ich einfach nur schön. Ich freue mich, ein bisschen mehr über türkischen Fußball zu erfahren von ihr. Und ja. Sie arbeitet übrigens auch im Logan's Hannes.
Ja, der Besitzer vom Logan's ist auch Fenerbahce-Fan. Vielleicht gibt es da eine Connection.
Ah ja, das kann kein Zufall sein an dem Fall. Nee, aber ich...
Das ist ja gerade relativ uninteressant für die Menschen, die keine Ahnung haben, was das Logan's ist. Kommen wir doch nochmal zurück zu diesem europäischen Abend jetzt. Man muss ja schon sagen, es gab ja auch im Vorhinein so ein bisschen, Abdu hat es ja auch gesagt, warum reden wir so viel über diesen
TikTok? Ja, Bro,
du kommst an Galla nicht also, vorbei. Abdu nicht vorbei, wenn du über Galla sprichst.
Okay, stopp, nochmal. Ich fange nochmal an. Normalerweise ist ja auch immer eine ziemliche Präsenz oder eine ziemliche Überhand in den Stadien zu erkennen, wenn türkische Top-Teams Auswärtsspiele in Deutschland haben, in der Champions League oder auch in der Euroleague. Also ich habe das auch schon mit Schalke erlebt, als Galla zu Gast war. Da hast du richtig viel Galla-Fans auf den Tribünen gesehen. Und nichtsdestotrotz muss man jetzt sagen, in Frankfurt bestand die Gefahr ja wieder. Muss man sagen, die Frankfurter, die haben da auch von Anfang an auf der Tribüne relativ eindeutig unter Beweis gestellt, wer hier die Hosen anhat und wer hier ein Heimspiel hat. Das fand ich noch sehr beeindruckend eigentlich an dem Spiel.
Ja, finde ich auch erwähnenswert.
Ja, aber die haben das doch auch relativ, also ich meine, es gibt ja dieses eine legendische, also es ist ja irgendwie so gefühlt, dieses Spiel wird immer genannt, wenn es darum geht, bei einem Heimspiel, wie viele Gästefans kommen. Und es gibt ja dieses eine sagenumwobene Spiel, Eintracht Frankfurt gegen Barcelona 2022 in der Euroleague. Und ich glaube, da haben viele Clubs gelernt, so, das geht nicht und passen da dementsprechend auch sehr gut auf. Und das habe ich das Gefühl, haben sie in Frankfurt dieses Mal auch gemacht. Also praktisch aus den Fehlern von Barcelona und aus der eigenen Schleue gelernt. Aber ich finde, um das nochmal so jetzt zusammenzufassen, sagen, Thema Frankfurt der Champions League ist einfach irgendwie geil. Also es ist einfach so, das ist nochmal so, finde ich, das bringt Farbe rein. Gerade auch im Vergleich zu den anderen deutschen Mannschaften.
Das stimmt auf jeden Fall. Also über das bipolare Gesicht Frankfurts werden wir im weiteren Verlauf des Podcasts, wenn wir die Bundesliga sprechen, nochmal zurückkommen. Komm mal ganz kurz, Hannes, zu deinen Bayern. Zwei Sätze. Bist du zufrieden?
Ja, bin sehr zufrieden. Ich hatte es in der letzten Aufnahme ja gesagt, dass ich mit dem knappen Sieg sehr happy wäre. Aber ich finde, sie haben sich sehr souverän geschlagen. Chelsea hatte sehr gute Möglichkeiten. Das zweite Tor, den aberkannt wird, war auch mehr Glück für uns, muss ich gestehen. Es war aber alles in allem ein sehr souveränes Spiel und Harry Kane hat sich als ein 100 Millionen Euro Schnapper nochmals unter Beweis gestellt, weil er tatsächlich der beste Mann auf dem Platz war.
Das ist jetzt gerade das neue Narrativ bei den Bayern, ne? Er ist gut. Er kann gut Elfmeter schießen.
Nee.
Aber er ist auch, ja. Ich will hier nicht haten. Ich will hier nicht haten. Es ist auf jeden Fall der Top 3 Stürmer der Welt, das ist, glaube ich, ohne Frage. Mir fehlt bei Harry Kane, und da kommt jetzt so ein bisschen, das ist natürlich eine dumme Aussage, aber ich sag sie jetzt, wie ich's fühle, der Unterhaltungswert. Ich finde, es ist kein unterhaltsamer Spieler. Weder auf dem Platz, noch neben dem Platz. Er ist zu perfekt. Also auch als Mensch, ist ja auch okay, ich will ihn jetzt gar nicht menschlich kritisieren, sondern das ist einfach für mich als Fan des Fußballs auch als Unterhaltungswert irgendwie nicht gegeben. Da finde ich dann irgendwie, keine Ahnung, Lamine Yamal ein bisschen interessanter, der halt neben dem Platz sich noch mit Zwergen beschäftigt.
Ich sehe den Punkt. Absolut. Aber als Fan vom FC Bayern hatten wir in den letzten 3-4 Saisons genug Unterhaltungswert, weißt? Da haben Pratzer und Kahn, da hat Tuchel, Nagelsmann, werden echt genug Unterhaltungswert, brauchen wir nicht.
Alle haben sie gekocht.
Alle wollten ihren Senf dazu beitragen. Dementsprechend ist es doch so geil, dass unser aktuell bester Spieler so ein professioneller Athlet ist.
Auf jeden Fall.
Nochmal zum Spiel zurückkommt, es war ein souveräner Sieg. Und ich denke, Chelsea hat an einigen Stellen gezeigt, dass sie auch eine interessante Mannschaft sind, weil das Spielermaterial dazu haben sie. Und die Bayern-Fans haben gezeigt, dass Cucurella niemals in Deutschland spielen werden kann, ohne ausgepfiffen zu werden.
Ja, also da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden, das ist einfach nur bescheuert, oder?
Was ist bescheuert, genau?
Ja, also dass da jetzt ein Jahr nach dieser EM der Typ immer noch ausgepfiffen wird, das ist doch bescheuert, der spielt ja nicht mehr für Spanien gerade.
Ja. Trotzdem, ich finde es auch ein bisschen geil, weil er hat ja nicht nur in dem Spiel von Deutschland gezeigt, sondern der ist ja allgemein jetzt nicht ganz so, der ist ein Partieträger im Sport und jetzt auch nicht ganz so der, sagen wir mal, der beliebteste Spieler, den man so, und er gibt sich auch nicht so. Also er tut schon auch sehr viel für seinen Ruf.
Ja, aber er hat auch Olise ziemlich weggekocht, muss man sagen. Also Olise hat da gar kein Land gesehen, was auch wieder mal bezeichnend ist, finde ich. Aber insgesamt muss ich sagen, dass es geil ist, wenn einfach englische Teams, Premier League Teams geschlagen werden. Insgesamt einfach mal auch wieder weggekocht werden. Die geben Millionen, Milliarden aus und am Ende gewinnen sie halt doch nicht so.
Aber einfach geil. Sorry, dass ich dich unterbreche, aber Noah, ich weiß nicht, welches Spiel du gesehen hast. Cucurella hat sich schon gut geschlagen gegen Olise, kein Thema. Aber ihn gekocht ist jetzt auch viel gesagt. Also ich würde sagen, es war ein Duell auf Augenhöhe, wo letztendlich dann Cucurella dann noch den Kürzeren gezogen hat.
Ja, aber Olise hat auf jeden Fall kein Land gesehen.
Okay, alles klar, wenn das deine Meinung bleibt, ist doch okay.
No, der hat 3 von 9 seiner Zweikämpfe gewonnen.
Er hat kein Land gesehen. Er hat ein Tor vorbereitet, aber kein Land gesehen.
Hat der einen Assist? Nee, er hat kein Tor vorbereitet.
Doch, klar.
Das ist erste. Ja das Krasse.
Das erste war ja Cucurella auf
der... Nein.
Das erste Tor... Noah, ich kann es ja beschreiben. Das erste Tor war dieser Freistoß.
Bro, aber hier auf Hotmob steht 0 Torvorlagen.
Ja, ist dann Bullshit, weil Cucurella hat den Ball, oder nicht Cucurella, Olise hat den Ball in die Mitte gebracht. Und dann war es halt ein Eigentor vom Chelsea-Spieler. Dementsprechend zählt sich als Assist. Aber Olise war der Spieler auf der rechten Seite, okay. Der zugegebenermaßen João Pedro ausgetribbelt hat und dann den Ball reingebracht hat. Also er war mehr als beteiligt an dem Tor.
Okay. Am Ende des Tages kann man festhalten, egal wer da jetzt wie abgekocht wurde, ich gehe bei Brian mit. Ich finde das wunderbar, wenn deutsche Teams Premier League Teams schlagen, einfach nur um immer wieder diesem Narrativ entgegentreten zu können. Dem deutschen Fußball geht's nicht gut, der deutsche Fußball geht bergab und die einzige Lösung ist, dass wir so wie die Premier League machen, um in ihnen mithalten zu können. Nein, das ist nicht der Fall. Das klappt auch so ganz gut. Dann wollen wir doch mal weiterkommen. Wo es keinen Sieger gab, war in Turin. Spektakuläres Spiel. Juve gegen Dortmund. Hannes und ich haben es zusammengeschaut. Hannes hat in der Halbzeit gedacht, vorgeschlagen, oh, vielleicht geht er doch nach Hause. Weil es war ja wirklich ein absoluter Gurkenkick bis zum ersten Tor. Und wenn wir ehrlich sind, danach war es auch nicht schön anzusehen. Es sind viele Tore gefallen, ja. Aber guter Fußball war das auf gar keinen Fall.
Ist auch Niko Kovac am Werk.
Ich kann meinen Papa ein bisschen hören, wie er das sagen würde. Mein Papa hat früher meine Spiele in der E- und F-Jugend immer bezeichnet als alle rennende Ball hinterher. Also er hat gesagt, wenn ich dann älter wurde, hat man ein System gesehen, aber in der E- und F-Jugend sind alle Spieler, die auf dem Feld waren, den Ball hinterher gerannt. Und so war es ein bisschen beim Spiel von Juve gegen Dortmund. Ich hatte das Gefühl, da ist null System drin. Also alle haben irgendwann mal entweder den Ball hinterher gerannt oder alle haben versucht, Flanken und Schüsse zu bringen, ohne jegliches System. Das war wirklich als Fußballfan kein schönes Spiel, aber ich glaube, als neutraler Fan waren diese zweiten 45 Minuten auf jeden Fall vom Unterhaltungswert recht weit oben.
Absolut. Findet ihr es eher untypisch? Oder ich dachte mir eigentlich im Nachhinein, ich fand es relativ untypisch, dass eine Mannschaft unter Niko Kovac, das ja normalerweise eigentlich ziemlich gut disziplinierte Mannschaften sind, die auch bis zum Schluss ja Ausdauer haben, weil der quält sie ja auch mal ganz gern, dass eine Mannschaft unter Niko Kovac noch eine 4-2-Führung in der Nachspielzeit hergibt. Also das fand ich eigentlich relativ verwunderlich oder atypisch.
Ja, absolut. Also ich glaube, da waren sie auch sehr unzufrieden mit sich selber. Wie gesagt, ich habe das Spiel leider nicht gesehen, deswegen ich kann es nicht beurteilen, was da vorgefallen ist. Aber es war ja innerhalb von 5 Minuten so ein Schock. Es war ja 90. plus 1 und 90. plus 6, glaube ich, die Tore gefallen. Und Ja. Es hat einfach noch nicht Schlotze zurück gewesen in der Abwehr, ne? Das sieht man halt einfach.
Wir haben ja das Spiel zusammen geschaut, weil und ich glaube, der ganz entscheidende Faktor, den vielleicht Niko Kovac in seinen Spielvorbereitungen nicht einberechnet hatte, war halt Dusan Vlahovic. Ein Spieler, der bei Juve jetzt des Öfteren auf die Bank muss, mehr wegen persönlichen Themen als wegen seiner Spielerqualität, weil die hat er ja unter Beweis gestellt. Also in dem Moment, wo er reinkam, hatten die Dortmunder das erste Mal richtige Schwierigkeiten in der Abwehr und er war ja auch letztendlich der Spieler, der in den letzten Minuten ein Tor geschossen hat und eins vorbereitet. Und ich gehe einfach davon aus, dass man darauf nicht vorbereitet war, dass ein Spieler, der innerhalb des Vereins so viel Problematik mit sich bringt, weißt, weil er hätte eigentlich verkauft werden sollen, er will aber nicht gehen, er will sich aus dem Vertrag nicht auskaufen lassen, also an sich ist nur ein Drama und dementsprechend gehe ich davon aus, dass niemand bei Dortmund den auf dem Zettel hatte oder dass er dann reinkommt und so einen großen Impact hatte, ist dann für mich der entscheidende Faktor gewesen, warum es dann am Ende dann doch 4-4 ausgegangen ist.
Ich höre in anderen Podcasts, wenn Hannes das so ausführt, die Fußballprofis fluchen und sagen, nein, auf gar keinen Fall, so denkt kein Fußballprofi, als ob man sich jetzt irgendwie, ich kann mir das nicht vorstellen, dass sie sich in Dortmund hinsetzen und sagen, ah, beim Vlahovic, da kracht's gerade mit Juve, dementsprechend, der wird eh nichts reißen, wenn er reinkommt, den könnt ihr ignorieren. Das glaube ich nicht. Die wissen, glaube ich, schon um die Spielerqualität dieses Mannes und die wissen, dass er jederzeit gefährlich vors Tor kommen kann und jederzeit gut für ein Tor ist. Deshalb, ich glaube nicht, dass es daran liegen kann. Ich finde es aber eigentlich gar keinen so schlechten Erklärungsversuch, weil ich hab keine bessere Erklärung. So, also ich will jetzt hier nicht sagen, Hannes, alles falsch. So und so ist es. Ich habe nämlich gar keine Erklärung, weil es kommt ja schon immer wieder mal vor, dass Führungen auf den letzten Minuten verspielt werden. Und da denke ich mir jedes Mal, das kann doch nicht so schwer sein. Ihr führt 4-2, das Spiel geht noch 5 Minuten, stellt euch doch mit 11 Mann hinten rein und ballert den Ball entweder konsequent einfach weiter raus, oder spielt so weiter wie davor, weil davor hat ja Juve scheinbar nur geschafft, 2 Tore zu schießen, während ihr 4 geschossen habt. Dann spielt doch weiter offensiv, so weiter, wie ihr das ganze Spiel gespielt habt, dann kriegen die anderen auch weiterhin keinen Zugriff, wie sie es davor auch schon nicht geschafft haben. Also für mich ist das immer irgendwie so ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, wie man als Fußballprofi, der damit sein Geld verdient, in den letzten Minuten das so verzetteln kann. Wirklich, ich verstehe es nicht.
Ich glaube, wenn wir es verstehen, also beziehungsweise wenn du es verstehen würdest, wärst du wahrscheinlich Profi-Trainer. Weil Kovac sitzt wahrscheinlich gerade zu Hause und versucht sich genau dasselbe zu beantworten, wie es denn möglich sein kann, in den Alonso-Minuten noch einen Ausgleich zu kriegen. Aber ja, es ist halt einfach so. Und ich wollte nur ganz kurz erwähnen haben, ein sehr starker Akteur bei Juve, über den wir auch gesprochen haben, weil er tatsächlich irgendwie deutscher ist als das Feschbar, ist Kenan Yildiz, der ja in der Jugend von Bayern war, dann zu Juve gegangen ist und auch der Dortmunder Abwehr echt einige Probleme zubereitet hat. Den wollte ich nur nochmal erwähnt haben. Ich glaube, das kann ein echt interessanter Spieler werden. In der Juve-Mannschaft, die man vielleicht nicht mehr ganz so auf dem Schirm hat, das haben wir auch schon oft besprochen, wie vor einigen Jahren. Da waren 3-4 Spieler auf dem Feld, die ich dir nicht hätte nennen können. Und vor 5-6 Jahren oder vor 10 Jahren, als sie mal im Champions-League-Finale standen gegen Barca, kannten wir alle jeden einzelnen Juve-Spieler.
Ja, das stimmt. Die Mannschaft hat sich schon ziemlich verändert. Würden wir mal gespannt sein. Sonst noch irgendein Spiel, über das ihr reden möchtet? Irgendwas, was euch überrascht hat im ersten Champions-League-Spieltag der Saison 25-26?
Was ich nochmal kurz einen kleinen Fokus machen würde, gerne, ist auf Rashford. Und die haben ja gegen, also Barcelona hat gegen Newcastle 2-1 gewonnen. Rashford, sehr starkes Spiel gemacht, schönes Tor gemacht. Und was ich wirklich faszinierend finde, und wir sind ja alles drei von der gleichen Uni. Das heißt, manchmal denken wir ja schon noch nach über so, gibt es da einen Zusammenhang oder gibt es da nicht? Und woran liegt was? So diese kausale Erklärung zu suchen.
Ja.
Und ich denke mir da manchmal wirklich, wenn ich jetzt schaue, Scott McTominay, Jadon Sancho damals bei Dortmund, Marcus Rashford. Du kannst diese Liste ewig weiterführen von Spielern, die bei Manchester United gespielt haben und einen Glow-Up haben. Anthony, letzte Saison. Da frage ich mich dann schon teilweise, was macht dieser Club mit diesen Spielern? Was ist da eigentlich los? Weil das ist ja wirklich, du kannst die Liste, dieses unendlich lang, zumindest in den letzten, sagen wir mal, 5-10 Jahren, das finde ich schon sehr faszinierend, dass auch ein geiler Kicker einfach wie Rashford auch da wieder seine Chance bekommt. Schon krass. Ich habe heute und dazu noch anmerkend noch das Video nochmal angeschaut, wie die ihr neues Stadion da planen, dieses riesige 100.000 Stadion, bla bla bla. Ist ja ein Weltclub eigentlich, 1 Milliarde Fans. Aber ich check das nicht.
Ich glaube, es gibt wirklich eine extrem lange Antwort darauf. Aber Ronaldo hat ja ein bisschen in seinem
Hate-Interview.
Hate-Interview mit, ich weiß gar nicht, wie der heißt, Piers Morgan, glaube ich, heißt der Journalist, hat Ronaldo darauf hingewiesen, hey, als ich 2009 gegangen bin, wurden Sachen so gemacht und jetzt bin ich 15 Jahre später wieder hier und es werden die Sachen genau gleich gemacht. Im Sinne von, die Training-Facilities, die Ernährungspläne, die Recovery-Pläne sind wie aus dem letzten Jahrzehnt und alle anderen Mannschaften entwickeln ein System, entwickeln Projekte für die Zukunft. Und Manchester United lebt noch in diesen alten Glory Days. Es gibt auch dieses eine geile Interview von José Mourinho, als er noch bei Manchester United war, wo er 3, 4, 5 Transfers von Manchester City anspricht, die in ihren ersten Saisons ein bisschen gestruggelt haben, aber jetzt absolute Säulen von der Mannschaft waren und gesagt hat, das sind Investments in die Zukunft des Clubs. Bei Manchester United holt man einen Spieler, wirft ihn in ein System rein, was nicht funktioniert, hofft ein bisschen, dass er dieses System repariert und wenn es nach 3, 4 Monaten nicht geklappt hat, dann kritisiert man ihn und er wird auf die Bank gesetzt und muss dann gehen. Und ich glaube, das sind zwei sehr fundamentale Dinge. Also erstens, sie leben halt noch in diesen alten, glorreichen Zeiten und zweitens, sie planen nicht für die Zukunft und denken, dass sie mit Spielern, die in anderen Systemen gut funktionieren, ein kaputtes System nochmal aufbauen können.
Ja, das wird sein. Also Hannes ist da ja mit Sicherheit ein bisschen tiefer drin, qua seiner Faszination für Cristiano Ronaldo. Für mich jetzt so als Blick von außen ist es irgendwie so ein Stück weit, du weißt ja auch als Spieler, wenn du da hinkommst, dass dabei echt, dass in diesem Verein seit Jahren irgendwas im Argen liegt.
Dass du überhaupt noch Leute hingehen,
denkst du dir vielleicht am ersten Tag, komm, wir reißen das Ruder jetzt rum hier in der neuen Saison, blablabla. Aber dann verlierst du das erste Spiel, dann verlierst du das zweite Spiel und dann hängst du doch, glaube ich, in genau den gleichen Seilen drin wie die Jahre davor. Also es sei diesem großen Club, und ich glaube, da sind wir uns ja auch alle einig, nichts mehr zu wünschen, als dass sie sich wieder fangen, weil, wie Brian gerade schon gesagt hat, es ist ein Weltclub. So. Und dementsprechend, man kann es nur hoffen. Ich glaube, da muss sich aber erstmal sehr viel ändern und da muss man vielleicht dann wieder so an seine, in Deutschland würde man sagen, so, die müssten sich mal wieder ihre Vereins-DNA bewusst werden, ihre Vereinsidentität. Ich weiß nicht, ob es das in England einfach noch so gibt überhaupt.
Ich glaube, bei einem Verein wie Manchester United sehr schwer, vor allem unter einem neuen Besitzer. Der hat ja unter anderem als einer seiner ersten Amtshandlungen, um Geld zu sparen, die ehemaligen Spieler, die eigentlich die ganzen Ambassadors sind für diesen Club weltweit, gefeuert. Also Sir Alex Ferguson, der ja wirklich eine Institution ist bei Man United, der wurde ja auch gecuttet und ihm wurde gesagt, so, hey, wir brauchen dein Ding nicht mehr. Aber nur ganz kurz auf dich, weil ich will das auch nicht mehr in die Länge ziehen. Ja, wir wundern uns, welche Spieler oder warum Spieler überhaupt noch zu Man U gehen. Aber was für Spieler gehen zu Man U? Also diese Saison haben sie Transfers getätigt. Das hätten wir vor 2 oder 3 Jahren bei Hertha BSC lesen können, weißt du? Also nichts gegen Brian Mbeumo. Aber für den über 60 Millionen zu zahlen, ist krass. Nichts gegen Matheus Cunha, der auch stark ist, aber das sind halt keine Spieler auf Weltklasse-Niveau. Benjamin Šeško für über 70 Millionen, also das sind Desperate Buys. Das sind natürlich Spieler, die kicken können, aber das ist jetzt nicht auf dem Niveau von einem Lamine Yamal, Harry Kane, Rafinha.
Ja, möglicherweise. Also vielleicht hat man auch Benjamin Šeško war ja schon sehr vielfältig. Also ich würde jetzt bei den anderen beiden dir auch zustimmen, aber bei Benjamin Šeško war ja schon ein heißer Name auf dem Parkett, sag ich mal, der durchaus auch bei anderen Top-Teams hätte spielen können. Aber ja, man wird, also ich glaube, dass da schon auch ein bisschen der Glanz der alten Zeiten auch so ein bisschen da die Leute oder die Spieler anzieht. Aber es ist auf jeden Fall nur interessant zu merken und das ist mir wieder aufgefallen bei Marcus Rashford.
Ich glaube, Manchester United wäre sich ziemlich geschmeichelt, wenn sie wissen würden, dass wir hier im Themenbereich Champions League diese Saison knappe 10 Minuten über Manchester United gesprochen haben. Ich würde sagen, damit lassen wir es dann auch erstmal gut sein mit der Königsklasse. Es war noch viel Spannendes bei, unter anderem Liverpool gegen Atletico. Ich glaube, wir dürfen ganz gespannt sein auf die Saison, was das noch so bringt bei Leverkusen. Ja, ist ein kleiner Fehlstart, würde ich sagen, gegen Kopenhagen. Nur unentschieden, nur 2-2. Jetzt wollen wir es aber auch nicht überbewerten. Hoffen wir mal, dass es auch für die Leverkusen in der Champions League-Saison noch erfolgreicher werden wird. Und ansonsten weiß ich, wo es auf jeden Fall erfolgreich wird, ist jetzt bei unserer absoluten Lieblingsrubrik. Wir kommen zum Dreierkette VBH-Quiz.
Das Quiz.
Das Quiz, diese Woche wieder von mir. Letzte Woche hatten wir ein ABC-Quiz, ein Alphabet-Quiz von Hannes dabei. Ich hatte kurz überlegt, ob ich das in abgewandelter Version mitbringen soll. Aber ich hatte eine andere witzige Situation und so. Zwar saßen wir am Freitagabend relativ lang von Berlin nach Baden-Baden im Auto und irgendwann mussten wir uns so ein bisschen wach halten und dann habe ich mal wieder eine App auf meinem Handy entdeckt. Und diese Kinder. App heißt Wer wird Millionär Trainingscamp. Ja. Seid ihr bereit für eine Runde? Wer wird Millionär Trainingscamp? Ich muss sagen, ich habe es euch ein bisschen erspart. Die Pipifax-Fragen, damit das Ganze hier nicht ganz so lange wird. Am Anfang, die habe ich direkt mal abgewuppt. Wir kommen hier direkt zu der 2.000-Euro-Frage. Wie wir das mit den Jokern handhaben? Ich würde sagen, ihr kriegt von mir den 50-50-Joker und den Publikums-Joker. Die kann ich aktivieren.
Ganz kurz, ist es jetzt über Fußball oder einfach generell?
Generell. Wer wird Millionär?
Aha, wir gehen jetzt praktisch in die Allgemeinbildung.
Wir gehen jetzt in die Allgemeinbildung rein und ich bin ganz gespannt, wie viel Euro ihr zwei zusammen theoretisch gewinnen würdet.
Ich finde es auch gut, weil ich habe das Gefühl, wir haben die Fußballfragen auch so langsam ausgelutscht. Also wir brauchen was Neues.
Ja, das stimmt.
Also Kinder, bei einer sogenannten Duplex-Garage parken zwei Autos auf einem Stellplatz üblicherweise A. nebeneinander, B. hintereinander, C. übereinander oder D. durcheinander.
Duplex.
Ein Duplex-Apartment ist oben und unten, deswegen sage ich übereinander.
Ich sag auch übereinander, weil das erinnert mich auch ans Drucken, weil da sagt man auch Simplex und Duplex, deswegen passt das
absolut
auch
korrekt,
für mich.
Ihr Lieben, ihr müsst mal ein paar Tiefgaragen in Großstädte anschauen, dann seht ihr das. Nächste Frage, 4.000 Euro. Welche Bezeichnung steht in der Jägersprache für die Luftröhre des Schalenwildes? Amsel, Drossel, Fink oder Star?
Ich glaube Drossel, oder?
Welches Wort?
Welche Bezeichnung steht in der Jägersprache für die Luftröhre des Schalenwildes?
Ja. Ja. Nee, ich glaube Drossel.
Haben Sie Drossel vergessen?
Ihr habt auch Joker.
Ich mach 50-50, keine Ahnung.
Ihr spielt zusammen, ne?
Anders
50-50. Ah, ja, ich habe jetzt schon gemacht. Amsel oder Drossel?
Ja, ich sag Drossel.
Ja, Drossel, meinetwegen.
Ja, Hannes hatte von Anfang an recht.
Hat gut. Es nicht irgendwas mit gedrosselt zu tun?
Euro.
Also wäre das nicht irgendwie die Herleitung?
Keine Ahnung. Wie werden Termiten umgangssprachlich auch genannt? Gelbe Ameisen, grüne Ameisen, blaue Ameisen oder weiße Ameisen?
Weiße Ameisen.
Okay. Du bist so confident, ich gehe mit.
Alter, Hannes! Sollen wir dich beim Günther anmelden? Sehr stark.
16.000. Ich glaube, Hannes wäre da echt nicht schlecht, weil Hannes hat auch wirklich so ein richtig, der weiß halt eben auch so random Stuff.
Ich habe wirklich einen krass
Random,
nee, ich hab wirklich so ein krass random Allgemeinwissen. Ja. Also ich kann euch Sachen erklären, die niemand wissen will, aber wenn es darum geht, wie wird der Bundespräsident gewählt, muss ich nachgoogeln.
Schlecht.
16.000 Euro. Was gehört nicht zu den Kürbisgewächsen? Salatgurke, Honigmelone, Zucchini oder Avocado. Was ist kein Kürbisgewächs?
Ich würde sagen Avocado, weil Avocado kommt ja ursprünglich aus Lateinamerika, dementsprechend irgendwie gar keine Kürbisregion.
Und vor allem ist es ja auch an so einem Baum, habe ich das so mal gesehen zumindest. Ich sage auch Avocado.
Also ihr seid euch sehr confident, Avocado. Absolut richtig, 16.000 eingesagt. 32.000, machen wir weiter. Bei sogenannten Beistellern, die häufig günstig zu haben sind, handelt es sich zumeist um Wellensittiche, Katzen, Pferde oder Schweine.
Beisteller. Ich sag Pferde. Irgendwas sagt mir, dass es ein Pferd ist.
Ich gehe davon aus, dass Noah in seiner Kindheit auch mal ein Pferdeboy war, deswegen vielleicht Pferde, ja.
Ohne Joker gehen wir rein in die Pferde.
Ja.
Also gut, dann wir probieren C Pferde. Absolut richtig, 32.000.
Hey, Hannes, Alter. Luck. Vielleicht hört ja Günni zu. Ja.
64.000. Wie heißt die Hauptfigur in Franz Kafkas Romanen Das Schloss und der Prozess?
Ach, keine Ahnung.
H, I, J oder K?
K. Auf jeden Fall K. Der erste Satz heißt ja, Josef K. wurde verhaftet, ohne dass er wusste, wieso.
Ah, stark, ich wusste das gar nicht. Ich hätte eigentlich darauf gedacht, dass du uns fragst, wie der heißt in Metamorphose, weil der hätte es gewusst, aber das wusste ich nicht. Stark, Noah. Hey, richtig stark.
Sehr stark, ihr zwei. 125.000 Euro könnt ihr haben, wenn ihr mir beantwortet, wobei handelte es sich bis zur Umstellung auf den Euro um eine offizielle Landeswährung? A. Zypernpfund, B. Finnkrone, C. portugiesische Peseta oder D, Malta-Franc.
Boah, portugiesische Peseta, hießen die nicht Pesos?
Nee, die Pesetas waren in Spanien. Also das kann man streichen.
Sicher? Ich könnte mir irgendwie vorstellen, Malta-Franc. Warum auch immer.
Ihr habt auch noch Joker, ne?
Was hat, also Malta-Franc, Zypern-Pfund? Wobei, aber ganz kurz, Zypern-Pfund, Zypern war eine Kolonie von Großbritannien, das heißt, es würde da in dem Sinn geben. Und Malta war auf keinen Fall von Frankreich eine Kolonie. Und was gab's noch? Was war das Letzte?
Finnkrone.
Finnkrone, das macht doch keinen
Sinn, oder? Lass uns Joker nehmen, weil ich habe echt keine Ahnung.
Gut, Publikum oder Telefon?
Mach Telefon.
Da muss ich kurz abwarten. Ich kenne nur Zypernpfund. Ob das aber die richtige Antwort ist, weiß ich
ja
nicht.
Ja, dann ist es Zypernpfund.
Nee, das ist Zypernpfund. Das ist die Kolonie gewesen, das macht Sinn.
Also logge ich ein, Zypernpfund. Absolut korrekt. Vorletzte Frage, 500.000. Ihr habt immer noch einen Publikumsjoker. Finden sich um einen Stein herum zerschmetterte Schneckenhäuser, handelt es sich wohl um eine sogenannte Amselkirche, Drosselschmiede, Finkenschule oder Starenmühle?
Das gibt's doch nicht schon wieder.
Du bist doch raus im Schwarzwald, Noah. Du hast doch safe in Erdkunde gehabt.
Was? Drosselschmiede, Amsel, Mühle?
Ich lese nochmal vor. Amselkirche, Drosselschmiede, Finkenschule, Starenmühle.
Also ich sag mal so, Drosselschmiede macht für mich jetzt intuitiv am meisten Sinn, weil du ja irgendwie diese Schmiede, das zerstört ja Sachen und schlägt was kaputt. Und ich kann mir vorstellen, dass dann halt der Vogel das kaputt macht.
Die Drosselschmiede. Mit Drossel hatten wir schon Glück, deswegen ja, Drosselschmiede hört sich gut an.
Oh, also wir probieren es um 500.000 Euro. Absolut korrekt.
Stark.
Hey, der Wahnsinn.
Aber wir können auch nicht überprüfen, ob Walle da eigentlich überhaupt was Richtiges sagt. Gell? Also kann auch sein, dass wirklich, er immer sagt.
Das doch.
Echt?
Ja, ja, ihr seid bisher durchmarschiert, sonst würde die App auch nicht weiterlaufen.
Aha.
Deshalb, 1.000.000 Euro.
Nein.
Wir kommen zur 1.000.000-Euro-Frage. Wen konnten die Produzenten der Cartoon-Serie Die Simpsons gewinnen, um Maggies erstes Wort Daddy zu sprechen? Jane Fonda, Faye Dunaway, spricht man diese
Fate.
Aus? Shirley, nee, ich glaube Faye Dunaway oder irgendwie sowas. Shirley MacLaine oder Elizabeth Taylor?
Boah. Also das weiß ich auf keinen Fall. Also da würde ich auch auf Joker.
Nee, warte kurz, wie heißt das Kind?
Das Maggie. Das Baby.
Das Baby. Ja. Also ich denke irgendwie so gerade an Beth Taylor. Aber ich meine, wann hat die erstes Wort gesprochen? Das ist doch schon gar nicht, ist ja gar nicht so lange her. Da hat die, glaube ich, gar nicht mehr gelebt. Vielleicht Jane Fonda?
Ja, Jane Fonda lebt noch, ist aber auch legendär.
Also ihr habt auf jeden Fall noch einen Publikumsjoker.
Also ich ehrlich gesagt, ich habe wirklich keine Ahnung.
Joker.
Ich würde gerne den Joker nehmen, ja.
Oder
der Joker sagt zu 49% Dora Elizabeth Taylor.
Dann ist es, ja, dann ist es safe Elizabeth Taylor.
Gehen wir, loggen wir ein?
Ja.
Eingeloggt und 1.000.000 Euro gewonnen. Ey, Wahnsinn.
Krass.
Ihr habt das einfach durchgespielt.
Schon krass. Stark.
Ja. Ja, da treffen sich halt zwei Welten bei Hannes und mir. Ergänzt sich ganz gut.
Echt gut ergänzt.
Also da ziehe ich wirklich den Hut vor eure Leistung. Das fand ich sehr, sehr überragend, hat mich sehr überrascht. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Mal etwas ohne Sport, ohne Fußball. Nächste Woche bestimmt wieder ein bisschen mehr Fußball.
Ist tatsächlich ein ganz guter Ausgleich gewesen, muss ich sagen.
Ich finde ja diese Art von Fragen und dieses Gestaffelte, das macht schon sehr Spaß, wenn man einfach nochmal ganz anders motiviert ist. Ich war jetzt anders motiviert als bei einem anderen Quiz, sage ich mal. Obwohl ich weiß, dass du jetzt vielleicht nicht 1.000.000 Euro, aber klar, du gibst uns jetzt schon 100.000 vielleicht, aber.
Ja, ja. Das schiebe ich ja mal schön drüber, das ist ja kein Problem. Ich würde sagen, Brian, die Million hast du jetzt gewonnen, dann kannst du jetzt auch direkt in einer Günther Jauch-Manier Kicktipp aktuell abmoderieren.
Ja, Kicktipp aktuell, es ist super, super schön, wieder mal mit euch zu tippen. Auch wenn ich leider nicht diesen Anfangsschwung mitnehmen konnte bisher und wieder durchgereicht wurde und als letzter fungiere von uns dreien tatsächlich nicht ganz so weit unten wie letztes Mal, aber es ist irgendwie die ewig dauernde Geschichte und ich werde auch wieder hier mein Statement bringen. Sollte ich es schaffen, Letzter zu werden, wird das erhebliche Konsequenzen haben. Deswegen ist auch als kleine Motivation für mich. Dann ist Walle, der hat mich leider überholt, mit 14 Punkten noch sehr stark im Spieltag abgeliefert. Und Hannes thront gar nicht mal so schlecht auf Platz 16, auch mit 12 Punkten ganz gut gewesen. Wenden wir uns den Tagessiegern zu, das ist einmal Timo. Weiß ich leider nicht, wer das ist. Kennt ihr Timo?
Weiß ich auch nicht.
Liebe Grüße, Timo. Und Bronco 1312, ganz liebe Grüße. Ich weiß gerade nicht, wo er gerade steckt. Ich weiß auch nicht, ob er zuhört. Aber ganz liebe Grüße nach Freiburg, beziehungsweise an meinen Lieblingstrommler und Lieblingspfeifer. Mehr sei da nicht gesagt. Und dann wenden wir uns den ersten Dreien zu. Das ist einmal El Coppo auf Platz 1 und Sheriff und Schminz, die auch schon in den vorigen Wochen da ganz oben waren. El Coppo, erstes Mal, glaube ich, in seiner ganzen Tippkarriere bei uns Spitzenreiter.
Wie stark ist eigentlich, dass sich Seaquake auf Platz 4 bewegt? Das finde ich schon sehr stark.
Ja, Lukas Seaquake habe ich letztens auch getroffen. Also auch da liebe Grüße an den besten Spieler der Welt, der immer verletzt
ist. Wie kann das eigentlich sein? Nur du wohnst und kennst so viele Leute unter den Top 10. Ich meine, eine davon ist die Frau, die dich auf die Welt gebracht hat. Und du tippst so falsch. Geh doch mal rüber. Geh doch mal ins Zimmer nebenan, bevor du tippst und frag. Oder ruf daheim an, eins von beiden. Das ist ja nicht so weit, der Weg.
Vielleicht ist das ein Indiz dafür, dass Brian sich nicht häufig genug zu Hause mal meldet.
Man muss aber auch wirklich sagen, ich finde, es ist auch echt schwierig zu tippen teilweise, gerade diese Saison. Ich möchte ganz noch kurz sagen, wobei ich habe wirklich schlecht getippt mit 7 Punkten. Die meisten haben ja wirklich zweistellig hier. Dass hier 17 Punkte wie ein Shot, das ist natürlich auch cool. Hat mich sehr gefreut. Aus diversen Gründen. Und hier 17 Punkte auch die Dreierkette. Einer meiner Lieblingstipper.
Sehr stark. Naja. Bleibt weiter dran, tippt weiter fleißig weiter.
Übrigens,
ja, am Ende des Tages wird abgerechnet.
Genau, ich möchte noch sagen hier, wir haben aus der letzten Saison, hier Franzi hat sich auch nach oben gearbeitet übrigens, ne? Franzi Bacharini, die findet man auch wieder unter den ersten 20. Das ist schon auch mal wieder so ein Zeichen, dass wir mit richtig guten Tippern zu tun haben.
Ich sag's wie in der Bundesliga, vor Spieltag 10 gucke ich nicht auf die Tabelle, das handhabe ich auch bei Kicktipp so. Ab Spieltag 10 können wir darüber reden. Und ansonsten würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Bundesligaspieltag. Es ist ja dann doch wieder einiges geschehen und ich würde sagen, wir hatten vorher schon die Eintracht, deshalb steigen wir direkt auch wieder mit der Eintracht ein. Spektakel unter der Woche, Spektakel am Wochenende, nur leider dieses Mal in die falsche Richtung. Und zwar kommt Union Berlin aus der Hauptstadt in die Metropole an den Main und zeigt mal ganz kurz, dass sie einen zwei Stürmer verpflichtet haben, die ganz gut Tore schießen können und vor allem einen namens Oliver Burke. Wahnsinnsspiel, oder?
Wir wollten ja nicht mehr über Kickbase sprechen, deswegen mache ich es auch nicht. Aber ich hatte die Möglichkeit, einen von diesen zwei Stürmern, ich sage nicht welchen, zu verpflichten, habe es leider nicht getan. Aber nee, es war ein krasses Spiel. Ich habe es mir zur Hälfte angeschaut leider, weil ich muss noch eine Hausarbeit ganz schnell abgeben, bevor es in Urlaub geht. Es war krass, weil es lügt mal wieder so ein bisschen, dieses Ergebnis. Als es 4-1 stand, war Union Berlin nicht 4-1 besser. Also ich weiß nicht, ob man das erklären kann, aber ich gehe davon aus, dass alle Leute, die uns zuhören, wissen, was ich meine. Die Eintracht war spielbestimmender. Sie haben zwar keine Lücken gefunden, sie haben ihre Chancen nicht genutzt und man hatte wirklich das Gefühl, dass ihnen dieser Unter-der-Woche-Kick noch ein bisschen in den Knochen hing. Und Union Berlin hat es einfach smart gemacht. Kauer Santos tat mir nur leid. Also der hat wirklich einen rabenschwarzen Tag erwischt. Hat alles reingelassen, was hätte reingehen können. Dementsprechend war es dann auch so. Sie haben sich stark zurückgekämpft, muss ich sagen. Also ein Ausgleich wäre auch mehr als verdient gewesen. Aber 10 Minuten Nachspielzeit haben sie bekommen, haben es nicht geschafft. Dementsprechend dann schon ein verdienter Sieg. Aber in der Höhe war es zwischenzeitlich recht unfair. Mehr dazu kann ich eigentlich nicht sagen.
Es war so ein typisches Union-Berlin-Spiel, ne? Also halt wieder kaum Ballbesitz, aber halt gekontert wie die Verrückten. Und die drei Tore von Oliver Burke waren so, finde ich, so eine Meisterleistung als Stürmer. So irgendwie waren alle Sachen dabei. Davon gesprintet, Kopfballtor, schöner Schuss gemacht. So, das ist einfach ein Stürmer, der ja bei Werder Bremen auch schon irgendwie Aufmerksamkeit hatte. Allein schon, weil er auch einfach sein bulliges Auftreten da schon auch und diese Last-Minute-Tore durchaus zum Fanliebling mutiert ist. Und ich finde, er macht das auf jeden Fall richtig, richtig gut. Und ich glaube, ich habe Union Berlin als Absteiger getippt, aber mit Baumgart muss man leider sagen, wir sind ja, glaube ich, alle nicht ganz so Baumgart-Fans, funktioniert das aber ganz gut, das System Union Berlin. Also da haben sich, ich würde es jetzt mal so formulieren, zwei gefunden. Weil Union Berlin hat das auch die Spieltage davor nicht schlecht gemacht. Sie haben zwar gegen Hoffenheim verloren, aber ich glaube, das könnte eine gar nicht so unerfolgreiche Saison werden, wenn Oliver Berg auch weiter trifft. Und bei Frankfurt muss man sagen, dass natürlich da auch in der Abwehr ein paar Sachen durcheinander gelaufen sind. Koch keinen guten Tag gehabt, Theat auch nicht unbedingt. Und der einzige Verteidiger, der irgendwie performt hat, war Brown. Vielleicht ist es doch mal wieder in der Zeit, dass Mario Götze spielt, denke ich mir da. Aber ja, man darf es auch nicht zu früh machen. Was ich mir so ein bisschen noch denke, jetzt habe ich einen langen Monolog gehalten, aber ist so ein bisschen, ist die Eintracht für euch jetzt damit noch Top-Favorit auf den zweiten Platz? Also mal ganz, ganz, wilde Frage.
Nee, ganz provokante Frage, ja. Doch. Ich verstehe aber, aus welcher Ecke sie kommt. Also ich kann das nachvollziehen, dass bei dir der Gedanke aufkommt. Ich sag weiterhin ja, aber einfach auch nur qua der gleichen Situation, warum ich auch sage, dass Bayern unangefochten Meister wird, weil es gibt keinen anderen, der es sonst machen soll. Also den einzigen Konkurrenten, den Frankfurt um Platz 2 hat, den sehe ich gerade in Dortmund. Und ob die Positivsträhne bei der Borussia genauso weiterläuft in der Bundesliga, wie sie jetzt bisher lief, das bleibt auch abzuwarten. Also nichtsdestotrotz, ich würde den Patzer von Frankfurt gegen Union, auch weil sie eben ja danach wieder so aufgeholt haben und gezeigt haben, dass sie es ja eben schon besser können, mal unter der Kategorie abbuchen. Wir hatten ein Spiel in der Champions League unter der Woche und sind da auf einem absoluten High geflogen und haben jetzt vielleicht das Tagesgeschäft Bundesliga-Spiel gegen Union Berlin nicht ganz so ernst genommen, wie wir es hätten tun sollen. Wahrscheinlich hatten sie ja der ein oder andere Spieler so ein bisschen im Kopf. Heimspiel gegen Galler haben wir 5-1 gerockt, also ein Heimspiel gegen Union sollte ja eigentlich auf der linken Arschbacke durchlaufen. War jetzt dann nicht so der Fall. Also ja, bleiben für mich trotzdem. Lange Antwort, der langen Rede kurzer Sinn, sie bleiben für mich trotzdem einer der Top-Favoriten auf Platz 2.
Ich sehe, was du meinst, ich verstehe es auch und Borussia Dortmund ist auf jeden Fall ein heißer Kandidat auf dem zweiten Platz, aber eine Mannschaft, die sich so unauffällig zurückkämpft, wenn man das jetzt schon so früh in der Saison sagen kann, ist RB Leipzig. Die haben
Hannes ja, wirklich Hannes hat glaube ich irgendwelche
hey, ja,
Hannes hat glaube ich irgendwelche Aktienanteile an Christian. Nein, du hast einfach irgendwelche Anteile an Cristiano Ronaldo und RB Leipzig, dass du die in jeder Folge mindestens dreimal
ja, nennen musst. Ein Verein, der halt eben nicht diese dreifache Belastung diese Saison hat wie Frankfurt, ein Verein, der jetzt die letzten drei Bundesligaspiele gewonnen hat in Folge, nachdem sie von Bayern auf den Deckel bekommen haben, und ein Verein, bei dem das System, was der neue Coach versucht einzubringen, mal jetzt scheint zu funktionieren, ist doch ein Verein, den man auf jeden Fall auf dem Kicker haben muss. Und wie gesagt, ich glaube, eine ganz wichtige und eine ganz relevante Tatsache ist eben nicht diese extrem hohe Champions-League-Belastung. Die kann für Frankfurt natürlich geil sein, aber es ist nun eben auch ein Kräftemessen bis zum Ende der Saison. Und RB Leipzig hat in dem Sinne für mich einen leichten Vorteil. Und wenn sie wirklich sich smart anstellen, landen sie am Ende der Saison auf Platz 2.
Ja, ich muss da Hannes auch tatsächlich beipflichten. Also ich glaube auch, dass wir mit Leipzig diese Saison auch wieder rechnen müssen. Ob es jetzt für Platz 2 reicht, weiß ich nicht. Kommt auch so ein bisschen drauf an, ob Leverkusen wieder zu alter Stärke zurückfindet. Aber auf jeden Fall ist es die erste Saison seit dem Bundesliga-Aufstieg, glaube ich, von Leipzig 2016, dass sie nicht Champions League belastet sind. Das heißt also, es ist einfach mal eine ganz neue Situation und es kann durchaus sein, dass es einfach sich auch positiv auf den Spielbetrieb auswirkt. Und sie haben ja auch eine junge Mannschaft zusammengestellt und auch wohl ja die Weggänge verkraftet. Auf der anderen Seite muss ich dir aber auch sagen, sie haben gegen Heidenheim 2-0 gewonnen, sie haben gegen Mainz 1-0 gewonnen und sie haben gegen Köln 3-1 gewonnen. Da warten noch ein paar andere Mannschaften auf Leipzig und dann wird man mal sehen, aus welchem Holz die geschnitzt sind. Und zum zweiten Punkt möchte ich sagen, warten wir mal auf Dortmund ab. Ich habe gestern die erste Halbzeit gesehen, ist jetzt nicht besonders spektakulär, aber Dortmund, ich glaube, man kann mit Dortmund diese Saison wieder rechnen. Sollte sich jetzt Kovac nicht mit Joachim Watzke, Matthias Sammer, Lars Ricken, also mit allen möglichen Leuten verscherzen, wie er es sonst immer tut. Glaube ich, kann man mit Dortmund rechnen. Schlotze hat gestern wieder volle Zeit durchgespielt. Es ist unglaublich, was der wieder auf den Platz gebracht hat. Und dann haben die ein richtig gutes Team. Und ich kann mir vorstellen, dass das mit denen auf jeden Fall auch gerade, was die Zweit- und Drittplatzierung angeht, zu rechnen ist.
Ist in Dortmund nicht die Problematik, die Breite des Kaders, dass jetzt da nicht wirklich in, also von mir sind die ersten 11 oder die ersten 12, 13 ganz ordentlich, aber ich sehe in Dortmund irgendwie so ein bisschen ein Problem bei der Breite des Kaders, also auf lange Sicht gesehen. Und deshalb glaube ich, ich glaube, die werden sich früher oder später schon auch nochmal schwer tun. Also das war jetzt auch ein 1-0 gegen Wolfsburg, ne? Also wenn du gerade eben RB Leipzig in Relation setzt zu ihren Gegnern, dann musst du das bei Dortmund bitte genauso tun. Das war Wolfsburg, das war Heidenheim und was hatten sie noch? Sie hatten noch Union.
St. Pauli also, und Union, ja.
Genau, also wenn du das in Relation setzt bei Leipzig, dann musst du es bei Dortmund auch so machen und da kommen auch noch ganz andere Gegner.
Ja, ich sag ja, das ist jetzt ja auch nur meine Auffassung gewesen und ich glaube, mit Schlotterbeck haben sie tatsächlich einfach eine unglaubliche Verstärkung wieder, die halt auch matchentscheidend sein kann oder zumindest auf jeden Fall das Spiel beeinflusst. Und ich habe einfach nur das Gefühl gehabt, auch gestern, dass irgendwie da ist eine Verbindung zwischen Mannschaft und Trainer. Ich sag einfach nur, was mein Gefühl ist. Vielleicht ist es auch eine innere Hoffnung, dass sie vielleicht auch wieder, sag ich mal, dieses alte Dortmund zurückbeleben, was wir kennen, die Jungs vom Borsigplatz, aber Arne schon bereit zu singen. Nee, wir werden sehen, es ist auch wieder viel zu früh. Wir haben ja gefühlt jede Folge Hyper-Reactions. Aber ja.
Lass mich dich da gerne einbremsen. Komm, wir reden noch kurz über, weil es mich wirklich interessiert. Ich finde es echt spannend. Hin und wieder, irgendwie haben wir diese Saison jede Woche Freiburg hier im Podcast mit drin. Ein 3-0 Auswärtssieg in Bremen, das nimmt man gerne an, Noah, oder?
Absolut, absolut. Es war kaltschneuzig, kann man sagen. Es war jetzt kein herausragender Sieg, der irgendwie wahnsinnig gut rausgespielt wurde. Es war einfach solide gespielt. Bremen hat natürlich Pech gehabt mit dem Elfmeter ein bisschen. Wie ein bisschen Glück wiederum. Also ja, war schon Elfmeter für uns auch, aber ich weiß es nicht auch unbedingt, ob man das jetzt immer pfeifen würde. Ja, und ich muss auch sagen, jetzt, wir hatten ja vor zwei Folgen was, mehr oder weniger haben wir eine Freiburger Krise. Jetzt sind wir wieder auf dem 7. Platz. Also es ist irgendwie ziemlich wild. Auch hier wieder der Rescherhand, der Neuzugang, das Tor vorbereitet ist 3-0. Und, Leute, Junior Adamu hat getroffen. Das war eigentlich, da kann ich eine kleine Anekdote erzählen, weil das total lustig war. Ich saß beim Pfiff in Konstanz in unserer schönen, auf der Kneipe praktisch draußen auf der Terrasse. In der Sonne, es war warm, es war perfekter Bundesligaspieltag Samstag. Ne? Haben mir noch eine Pizza von der Seekuh geholt, also wirklich so Perfektion. Und dann macht Junior Adamu vom SC Freiburg das Tor, plötzlich klingelt mein Handy, meine Mom ruft mich an und sagt so, Alter, Adamu hat getroffen, wie geil. Und ich denke mir so, Wunder weiß, was passiert, wenn die mitten im Spiel mich anruft. Aber es ist einfach nur wegen fucking Adamu gewesen und da sieht man, wie besessen ich von diesem jungen Mann bin, dass der endlich wieder für uns getroffen hat. Also deswegen, ich habe mich sehr gefreut. Das war schon fast historisch. Und ich bin jetzt eben gespannt. Vielleicht können wir da gleich den Bogen schlagen. Ich weiß nicht, auf die Europa League am Mittwoch.
Ja, auf jeden Fall. Ich mache hier nur kurz der Vollständigkeit halber gerne den Sack zu. Freitagabend gewinnt Stuttgart schon gegen Pauli 2-0. Gibt nicht viel zu besprechen. Die Mainzer beenden die Wagner-Festspiele in Augsburg vorerst. 1-4 Auswärtssieg. Ebenso 1-4, ganz solide Bayern in Hoffenheim, also die Münchner wirklich lassen bisher gar keine Zweifel daran, dass sie sehr souverän durch die Bundesliga durchmarschieren. Macht Spaß auch zu sehen, muss ich einfach sagen. Schöner Fußball, attraktiver Fußball, sehr souverän. HSV, erster Bundesligasieg seit 7 Jahren, 2-1 bezwingt der Dino Heidenheim. Über Leipzig in Köln haben wir gesprochen, Frankfurt Union ebenso. Leverkusen 1-1 gegen Gladbach, auf ein 2-2 gegen Kopenhagen folgt ein 1-1 gegen Gladbach, die letzte Woche noch die Hütte voll bekommen haben von Bremen. Ja, es bleibt spannend zu sehen, wohin die Reise von Bayer Leverkusen gehen wird. Und Dortmund eben schon, haben wir gerade gesagt, Sonntagabend, Abschluss des Spieltags, 1-0, trockener, humorloser Sieg gegen Wolfsburg. Jetzt steht die Europa League an. Erster Spieltag, tatsächlich ja dieses Jahr nicht parallel gestartet zur Champions League, sondern es geht dieses Jahr eine Woche verzögert los und Brian darf uns direkt mal sein Gefühl abgeben, um den Bogen wieder zurückzuschlagen zu dir. Wie wird der SC reinkommen in die Euroleague?
Also, wir hatten ja jetzt praktisch ein Jahr Pause von der Euroleague. Und ich habe, also was ich total geil finde erstmal, ist, dass unser junger, aufstrebender Spieler, sag ich mal, Juan Manzambia, der gesperrt wurde, für die Bundesliga spielen darf. Ich glaube, das ist immer sehr cool mit anzusehen, wie der spielt. Hat einen sehr, ja, bringt ja sehr viel Leben ins Spiel rein. Und wir haben, ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben einen sehr großen Kader diese Saison. Es gibt wenig Verletzte bisher. Und das heißt, ich habe das Gefühl, ich sehe, werde sehr viele Spieler sehen, die wir noch nicht gesehen haben. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt mein perfektes Gefühl habe. Ich habe letztens vor kurzem unseren Gegner kurz angeschaut. Es ist ja der FC Basel. Das heißt, wir haben hier wirklich einen Derby.
Tatsächlich, das lasse ich dir auch. Das lasse ich dir wirklich.
Das ist total irre, weil ich glaube, es gab noch kein Pflichtspiel zwischen dem FC Basel und SC Freiburg. Natürlich zahlreiche Testspiele, aber es gab, glaube ich, noch kein Pflichtspiel. Und deswegen freue ich mich tatsächlich auch, dass es gegen FC Basel geht. Ist ja auch irgendwie ein kultiger Club. Und wer spielt vorne drinne? Sherdan Shaqiri. Der hat auch schon wieder 7 Scorer in der Super League gesammelt. Das heißt, da müssen wir uns auf jeden Fall einstellen, dass der vielleicht auch 1-2 Buden gegen uns macht. Ich kann aber auch nicht wirklich die Basler einschätzen. Normalerweise gewinnt Freiburg gegen die dann doch, weil das Niveau dann doch ein bisschen höher ist. Aber ey, ganz ehrlich, so Abendspiele, so Euroleague-Abendspiele haben immer die gewisse Brisanz bei sich. Zumal ja auch noch das neue System mit den 8 Spielen dabei ist. Also es wird spannend. Ich freue mich einfach auf die Euroleague. Da sehe ich noch mehr Freiburg-Spiele. Das ist einfach immer schön.
Habt ihr dieses Jahr mit Blick in die Euroleague einen klaren Favoriten für euch schon auserkoren?
Ja, wenn die das Niveau von der Premier League halten können, finde ich Aston Villa einen sehr interessanten Kandidat. Aber auch nur aus dem Grund, dass es keine Schwergewichte gibt, die sich aus der Champions League dahin verirrt haben. Das hat man ja ab und zu, dass so ein, zwei größere Clubs es in den großen Ligen nicht geschafft haben. Und da ist irgendwann mal so, keine Ahnung, so eine Juve war mal drin, Man U war mal groß. Dementsprechend würde ich sagen Aston Villa, wenn sie, wie gesagt, das Niveau halten können, weil bisher schlagen sie sich in der Premier League nicht schlecht. Ansonsten maybe Betis, Real Betis, letzte Saison im Conference League Finale gespielt. Anthony ist bei denen wirklich ein Spieler, der Spaß macht zuzugucken. Und der ist ja zurückgekommen zu diesem Projekt. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass sie ihm was Geiles versprochen haben. Deswegen sind meine zwei Teams, die ich mir da genauer anschaue, Gott im Himmel, Betis und Aston Villa, jetzt Heilandsack.
Sehr gut. Nee, gute Antwort, Hannes. Also ich frage so blöd, weil ich echt für mich noch gar keinen auserkoren habe. Ich gehe da ganz offen ran an die Saison. Ich bin da auch ganz gespannt und ich freue mich da wirklich jetzt gerade im Winter, in den dunklen Monaten. Es kehrt ja gerade, der verregnete dunkle Herbst kehrt ja gerade wirklich ein in Deutschland. Ich freue mich so auf Donnerstagabende gemütlich zu Hause, schöne Spiele schauen, Euroleague, habe ich Bock drauf.
Also du hast gar keinen Favoriten, ich sag, wie es ist.
Nee.
Ich traue es dem VfB Stuttgart zu, weit zu kommen. Das traue ich dem zu, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass Sebastian Hoeneß auch durchaus die Attitude eines Turniertrainers ist oder hat. Ich gehe mit Real Betis auch mit, das ist sicherlich auch einer der Vereine, die weit vorne kommen können. Wir haben auch noch die Roma, mit denen man, glaube ich, auch rechnen muss und kann. Und ja, sonst wird es relativ, ja, gar nicht so klar, finde ich dann tatsächlich. Ich würde mal sagen, Bologna ist auch relativ stark eigentlich immer. Die haben ja auch die letzten Jahre auch teilweise Champions League gespielt. Mit denen kann man durchaus auch rechnen. Wer weiß, wie weit Freiburg kommt. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Freiburg es über das Achtelfinale hinaus schaffen wird, wie die letzten Jahre. Alles andere wäre dann doch ein Wunder. Es
ist auch mit Hinblick auf die Bundesliga gar nicht mal so gut, würde ich sagen. Freiburg hat meiner Meinung nach echt eine bessere Saison vor sich, wenn sie im Achtelfinale rausfliegen und sich dann ganz entspannt auf die Bundesliga konzentrieren können.
Ja, aber weißt du, das Ding ist, als Freiburg-Fan, wir haben halt nicht jedes Jahr Europa. Und wenn wir Europa haben, ist es jedes Spiel ein Festspiel so.
Ja, aber.
Und dann ist natürlich immer, also weißt du so, da denkt man nicht, es ist genauso wie das gleiche, wie das Argument, okay, lieber nicht Champions League, weil das wäre zu krass. Wenn wir die Chance haben, dann haben wir sie, dann nehmen wir sie wahr, dann ist es für mich das Allergrößte. Und dann denke ich da auch nicht rational. Das macht man dann vielleicht im Nachhinein, aber wie gesagt, jetzt freuen wir uns erstmal auf die Spiele gegen Basel, da ist auch ein Spiel gegen Utrecht dabei und da sind auch einige gegen Nizza, also das ist auf jeden Fall coole Spiele dabei für uns. Und ich freue mich auf jedes, außer vielleicht gegen Salzburg, das ist halt kein richtiges Spiel, denn in dem Fall ist es irgendwie, keine Ahnung, was das sein soll, aber kein Fußballspiel. Ein bisschen schade, dass wir da nur 7 bekommen haben, aber ansonsten wird es richtig geil, glaube ich.
mit diesen Worten und mit diesem schönen Red Bull-Hass, den Brian dann doch wieder unterbekommen hat in der Folge, würde ich die ganze Geschichte hier abmoderieren und euch nach euren Spielen, Matches of the Week fragen, welche Spiele muss man gesehen haben, was darf man nicht verpassen in der kommenden Woche. Ich fange diese Woche einfach mal mit mir selber an, damit es mir niemand wegklaut. Ich nehme das Madrid-Derby am Samstag 16.15 Uhr. Atletico empfängt Real, mit Sicherheit immer sehr sehenswert. Und ja, irgendwie ist es die dritte Woche in Folge, wo ihr von mir ein internationales Spiel geliefert bekommt.
Stark, werden Sie ja...
Hannes, Entschuldigung.
Ja, nee, werden Sie ja letzte Woche ein bisschen von über Derbys. Und ein Derby, was tatsächlich sehr krass ist und wir in Deutschland gar nicht so mitbekommen, ist auch in Spanien. Das heißt, ich begleite dich auf dem Weg in die Liga. Ist nämlich Barcelona gegen Real Sociedad. Wenn man mal in Spanien war, checkt man, dass diese von den Medien aufgeblasenen Spiele, wie zum Beispiel der Clásico, schon Relevanz haben, aber für die richtigen Hardcore-Die-Hard-Fans gar nicht so wichtig sind. Und ein Barcelona-Fan, der ist viel mehr am Boden, wenn er gegen Real Sociedad verliert. Deswegen, dementsprechend gehe ich mit Real Sociedad. Und ganz wichtig an der Stelle, ich glaube, Barcelona wird dann auch das erste Mal nach mehreren Jahren wieder einen Ballon d'Or-Sieger in ihren Reihen haben, weil parallel zu unserem Podcast ist hier gerade die Ballon d'Or-Verleihung. Ich weiß, dass es niemanden hier juckt. Olise wurde 30. und Wirtz ist schon auf dem Platz 29 gelandet, was auch fucking hilarious ist. Dementsprechend denke ich, dass Lamine Yamal oder Rafinha ganz gute Chancen haben. Deswegen sage ich Barcelona, dann mit frisch gekürten Ballon d'Or-Sieger.
Spannend. Brian, dein Match of the Week, hat das auch irgendeinen Bezug zum Ballon d'Or oder verwehrst du dich dem Wettbewerb wie jedes Jahr wie ich?
Ja, ich, wobei ich, ganz kurz, ich tatsächlich, weil, ja, ist mir jetzt nicht so wichtig, aber es bin mal gespannt, wer es wird, weil es jetzt nicht so klar eindeutig ist, finde ich. Genau, ich habe nur gehört, dass Real Madrid das wieder boykottiert, also das ist wirklich hilarious, also, oder?
Ja, aber, Hannes, die haben niemanden, der ernsthaft relevant ist, weißt, also,
und ach, dieser einst große Club.
PSG ist auch nicht dabei.
Was?
Ja, die spielen heute.
Dann gewinnt es vielleicht auch Ousmane Dembélé nicht. Also mein Spiel der Woche, klar, Freiburg gegen Basel. Das, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, das Derby. Das Rheintal-Derby, das Hochrhein-Derby oder so. Das sind ja nur 60 Autominuten von uns. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich freue mich und freue mich, euch dann auch die Woche oder dir, Walle, die kommende Woche zu berichten. Weil Hannes... Du wirst ja nicht bei uns sein. Deswegen wünsche ich dir jetzt schon mal auf diesem Wege ganz viel Spaß in Vietnam und freue mich, euch bald wiederzusehen.
Merci, vielen Dank.
Ich wollte gerade eigentlich sagen, eigentlich müsste Hannes so eine Out-of-Office-E-Mail schreiben und sich bei den Zuhörern entschuldigen, warum er sich jetzt hier 2 Wochen aus der Affäre zieht. Aber gut, es sei ihm verziehen, es sei ihm gegönnt. Ihr Lieben, ich bedanke mich an dieser Stelle vielmals. Wünsche euch eine schöne Woche. Und wir hören uns nächste Woche.
Jungs, macht's gut. Liebe, die uns zuhören, macht's auch gut. Ciao, ciao.
Ciao.
Tschüss, ciao.